Was ein stressiger Tag. Das ist, ich muss diese Projektarbeit fertig kriegen und ich weiß nicht. Mensch, Mensch, Herr, hilf.
Anno, Anno.
Was ist los?
Anno, ich muss dir noch unbedingt erzählen von dem Wochenende.
Ach ja, super.
Du weißt ja, wir waren als Frauen unterwegs zu so einer Gebetszeit und wir haben so viele tolle Sachen erlebt.
Die legt mir auf den Ohren.
Darf ich dir was erzählen?
Eigentlich nicht. ich finde das, okay.
Guck mal, du weißt doch, meine Freundin, die ist diesmal das erste Mal dabei gewesen. Aha. Und wir saßen da zusammen und wir haben so intensiv miteinander beten können. Und da ist echt was passiert, da gab es richtig einen Durchbruch. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mich so gefreut.
War das zielführend, so ja? Gut. Hast du mir das nicht das letzte Mal schon erzählt, sag mal?
Nein, das war doch erst gestern.
Okay.
Ach, ich bin so erfüllt und ich freue mich jetzt schon so auf die nächsten Wochen und wie das auch in unserer Gemeinde ankommen wird und was dadurch in Bewegung kommen wird.
Du pass mal auf, das mit den Erfüllten, die sitzen da drüben. Entschuldigung, ich habe so einen Stress, also es tut mir leid. Ja, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein mit dir, ja, das nervt auch ziemlich jetzt, ja. Schau mal, nächste Woche habe ich wieder Zeit dafür, ja?
Okay.
Okay, tschüss, Gottes Segen. So kann es gehen. Ja, ich bin total berührt, hier zu sein. Ich erlaube mir anfänglich sowas jetzt nicht gedacht, aber einfach mal die persönliche Bemerkung, ist einfach schön, wieder da zu sein. Und ich habe ja auch mal 4 Jahre hier im Kraichgau verbringen können und dann auch den Unterschied zwischen den badischen und den anderen unbadischen kennenlernen dürfen. Und ich habe dann auch eine sehr sympathische Frau abgekriegt. Angela ist nämlich Mannheimerin. Und das ist schon was Besonderes für so brutliche Franken, wie ich einer bin. Die sind bei weitem nicht so sympathisch. Schön da zu sein. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen und euch heute ein bisschen von uns erzählen können. Und ihr habt den Abriss gesehen von den Diensten, die bei uns total weit gestreut sind. Ich muss inzwischen auch meine Frau hergeben, weil die sehr viel in der Welt inzwischen unterwegs ist, wie ihr gesehen habt, und manches andere Kleidungsstück anziehen darf und ab und zu mit einer anderen Frisur nach Hause kommt. Ja, meine Frau mit Dreadlocks, das war die ganze Familie, die sich riesig gefreut hat. Und so haben wir einen sehr, sehr intensiven Dienst in der Verantwortung auch für ein Werk, für das wir eigentlich viel zu wenig Werbung machen. Wir sind eigentlich eine super Mannschaft, das stehen wir immer hinten an und ich habe gar keine Broschüre, nichts dabei. Aber wer mal nachschauen will, wir heißen To All Nations. Wir gehören zu einer Bewegung von Menschen, die in den 70er Jahren hier nach Deutschland kamen, als Deutschstämmige aus Russland. Und in diesen Jahren, sage und schreibe, mehr wie 600 Gemeinden gegründet haben in Deutschland. Und es sind Gemeinden wie die eure, die einfach völlig unabhängig von irgendwelchen Unterstützungen ihr geistliches Leben bauen und Gemeinde bauen und inzwischen große soziale Werke auch einrichten, unter anderem eben auch solche Missionsgesellschaften, für die wir arbeiten dürfen. Das ist eine besondere Bewegung hier in Deutschland. Ein großer Segen durch Flüchtlinge, ja? Durch Menschen, die entwurzelt in ihren alten ursprünglichen Heimaten nach Deutschland gekommen sind und hier plötzlich Freiheit erleben und auch die Freiheit, ihren Glauben ausleben zu dürfen. Ein ganz, ganz großes Vorrecht, das wir ja schon traditionell immer haben hier in Deutschland. Ja. Aber jetzt ist die Zeit, um das richtig anzupacken, um das richtig zu nutzen, um die Freiheiten richtig auch des Geistes zu erleben und hier in Deutschland uns ganz nach Jesus auszurichten und von ihm Weisung zu bekommen, wie wir leben und wie wir uns anziehen sollen. Ja? Und das ist auch das Thema. Und da muss ich jetzt mal eine Kurve kriegen bei euch, weil ich könnte euch so schöne Sachen erzählen. Heute Morgen sind wir aufgewacht, meine Frau und ich. Und meistens ist sie immer die Schnelle, die aufspringt, ins Bad geht, um sich fertig zu machen. Und ich ziehe mir da meistens nochmal die Decke über den Kopf und sage, oh Mann, ja, heute geht's wieder los. Und Aber oft ist es dann so, besonders wenn man in der Vorbereitung auf so Dienste ist wie hier, was ziehen wir denn eigentlich an? Ja, es ist eine total für uns Männer lästige Frage. Für die Frauen, ich habe gewusst, das fällt bei euch auf fruchtbaren Boden und ihr habt es gemerkt in der Einleitung, schon klasse, ja? Das Bild von dem großen Kaufhaus, ja, den 1000 Möglichkeiten, super neue Kleidung für den Sommer. Leichte Sommerkleider sind ja momentan angesagt, schön bunt und ihr seht alle total schick aus, ihr Frauen, wie ihr hier seid. Für uns Männer ist das oft eine ziemlich lästige Angelegenheit. Aber Paulus spricht hier nicht nur die Frauen an mit dem Text, den wir dann einfach mal lesen wollen. Er spricht nämlich auch, und ihr könnt es gern schon mal hinwerfen, er spricht auch uns Männer an. Wisst ihr? Und ich weiß nicht, was ihr so als Hobby macht. Ich bin nicht nur Hobbyhandwerker, sondern eben auch gelernter Handwerker. Und ich weiß, wie sehr es darauf ankommt, richtig auf der Baustelle zu erscheinen. Ja, und zwar nicht im Blümchenkleid, nein, sondern ich muss eine richtige feste Hose anhaben. Ja, und ich trug früher als Zimmermann auch traditionelle Kleidung. Das sah vielleicht ein bisschen komisch aus, so im Schwarz auf der Baustelle mit dem großen Hut. Aber das hatte riesen Vorteile, so ausgerüstet zu sein. Mit super großen Taschen, ja, ihr seht, was ich alles, ich darf die Taschen gar nicht auspacken, was ich da alles drin habe. Vom Zahnstocher angefangen bis zum großen Nasenschneuz-Räumlappen, ja, alles da. Und dann der schwere Gürtel mit einer großen Tasche, wo der Hammer dran hing und die Nägel drin waren und alles, was ich gebraucht habe. Es war nichts Nervigeres, als falsche Kleidung anzuhaben. Oder mal den Gürtel vergessen zu haben. Ja, ihr Männer dürft euch auch angesprochen fühlen von dieser Kleiderordnung. Paulus entwickelt ein wunderbares Bild, um uns das nahe zu bringen. Und er spricht hier nicht nur die Frauen an mit diesem Text. Wer mag den für uns mal lesen? Wer ist gut im Lesen? Und mag mal von euch jemand den Text lesen, bitte? Nicht immer die Jungen vorschicken, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Mag jemand von euch lesen, bitte? Ach komm, das macht nichts. Gottes Wort ist für alle da.
Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und wisst ihr, wenn wir da in diesen Text, in diesen kleinen Text hineinsehen, dann sehen wir die Kleiderordnung Gottes. Wie der Herr uns einfach vor Augen malt, worauf es bei ihm ankommt. Paulus, ein begeisterter Nachfolger Jesu, der genauso wie Jesus auch leben wollte, der schreibt es uns auf. Und wir können sicher sein, er schreibt es uns so auf, wie Jesus es auch niedergeschrieben hätte. Hätte Jesus jemals irgendwas niedergeschrieben? Mit dieser Begeisterung, wie Paulus das macht, er sagt, ihr, die ihr das und das und so und das seid, ja, ihr sollt euch vernünftig anziehen. Bekleidet euch. Mit was? Mit was? Mit einem schönen Hemd, einem tollen, luftigen Blumenkleidchen? Nein. Er sagt, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit herzlichem Erbarmen. Und wir können die Gliederung mal zeigen, was es heißt, herzlich erbarmt zu sein, spricht von, da schauen wir nur auf Jesus, wie er sich erbarmt hat, ja, über uns. Da ist uns Jesus ganz Vorbild, ganz Beispiel, wenn er uns seine Geschichten erzählt von dem barmherzigen Samariter, der sich dem Räuber hin unterfallenen oder den Räuber untergekommenen Mann hingibt. Wir brauchen nicht weit gehen. Er listet uns die entsprechenden Gleichnisse auf, wenn er davon berichtet und Mahnungen auch, wie wir uns um Flüchtlinge kümmern, wenn er die Böcke und die Schafe teilt. Da nennt er ausdrücklich das Kriterium für die, die ihm nachfolgen, wie sie sich um Menschen kümmern, die alles verloren haben. wie sie sich um die Witwen und Waisen kümmern, wie sie ihnen nachgehen, wie sie herzliches Erbarmen haben, tiefes Mitgefühl. Ja, wie sie sich herablassen. Und er selbst ist derjenige, der sich am tiefsten herabgelassen hat, der nicht festgehalten hat an dem, was ihm eigentlich zusteht und gehört, sondern alles aufgab, um dann Mensch zu werden wie du und ich. Und so nennt er sich. Er nennt sich der Sohn des Menschen. Herabgelassen. In mitfühlender Barmherzigkeit. Mit dem Motiv, wie wir es uns kaum vorstellen können und nie besser erklären können als in seiner Anschauung, nämlich dem Motiv der Liebe und Zuneigung und Sehnsucht und tiefer Barmherzigkeit. Wir sehen in dem Text, dass hier von Freundlichkeit die Rede ist. Eine Freundlichkeit, die uns Jesus vor Augen malt wieder. Stellt euch die Situation vor, Mittagspause. Also ich stelle mir das vor, Mittagspause, orientalische Welt. Das ist ein No-Go in der Siesta-Zeit, wie die Spanier sagen, irgendjemanden zu stören. Man zieht sich von der Arbeit zurück, man schließt die Geschäfte zu und dann ist tuck, Feierabend, fällt der Hammer, weil die Hitze so stark ist und jeder ruht, jeder nimmt ein leichtes Mahl zu sich, zieht sich mit der Familie zurück und macht ein Nickerchen, um dann abends, am späten Nachmittag, wieder zur Arbeit zu gehen. Jetzt stellt euch das vor, Jesus zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Aber all diejenigen, die ihm da immer auf der Pelle hocken und hinterher wandern, die stört es überhaupt nicht. Die brechen dieses ungeschriebene Gesetz, stürmen auf ihn zu, vorneweg natürlich die Mütter und die Kinder. Ja. Und was haben wir da für eine Situation? Ja, die Jünger sagen, stopp, bleibt, wo ihr seid. Unser Meister, der braucht seine Ruhe, schaut, wie er aussieht. Er muss ruhen. Und Jesus in seiner unglaubliche Freundlichkeit, sieht die Menschen zu sich kommen und kann nicht anders und sagt, lass sie zu mir kommen. Ja. Wie anders hätte ich reagiert? Mir hätte man schon von 30 Meter angesehen, dass ich wirklich, jetzt ist gut, bleib weg. Jesus nicht. Jesus, er sieht diese freundlichen Menschen, diese sehnsüchtigen Menschen auf sich zukommen, diese Kinder, diese Unschuldigen, die da lärmen vor ihren Müttern vorherlaufen und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Eine unbeschreibliche Freundlichkeit, die wir uns als Beispiel nehmen müssen. Wir sehen im Text Bescheidenheit, Demut. Ein ganz besonderes Kleid. Was heißt bescheiden zu sein? Erinnert ihr euch an das letzte Abendmahl? Der Mann auf dem Weg zum Kreuz, der genau weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der Mann, der eigentlich in all seiner Herrlichkeit und Pracht ein Wörtchen sagen konnte, wie am Anfang der Schöpfung, und alles wäre anders geworden. Dieser Mann kniet sich beim Abendmahl vor seine 12 Jungs, wo er nicht weiß, wie es ausgeht mit denen. 12 Männer wie du und ich, Handwerker, ein Finanzbeamter, korrupt. Ja. Und noch so manchen anderen Typen, die lädt er zum Abendmahl, zum letzten, teilt mit ihnen Brot und Wein und kniet sich dann vor sie nieder und wäscht ihnen die Füße. Unerhört, dieser Mann, unerhört. Bescheiden, demütig. Das ist ein Riesenbeispiel für uns. Wir sollen uns denen großzügig zuwenden, denen wir vorstehen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in Verantwortung für Menschen wart oder seid. Auf jeden Fall sind viele von euch Eltern, haben jüngere Kollegen und denen sich jetzt einfach in Demut und Bescheidenheit zuzuwenden. und großherzig zu sein ihnen gegenüber. Und sich nicht zu scheuen, mal Fehler zuzugeben. Sich demütig unter die Situation zu begeben und zu sagen, ich mit meiner Erfahrung und der kleine Junge da, der mir was vormachen will, dem kann ich mal sagen, du hast recht gehabt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ein schönes Wort, was wir im Text noch finden, ein schönes Gewand, das ist die Milde. Überhaupt nicht mein Fall. Ich bin mehr für die wilde Hilde als für, weiß nicht, milde Linde oder so. Milde. Sanftmut. Überhaupt nicht mein Fall. Wisst ihr, da wo meine Familie herkommt, da ging es immer knallhart zur Sache. Ein Land, das die Kornkammer Preußens genannt wurde, das ist meine Tradition, weit, weit weg, schon lange nicht mehr Deutschland. Ja, und da sprangen wilde Pferde durch die Gegend, die man kaum zügeln konnte. Die nannte man damals Trakehner. Ausgebildete Militärpferde, die vor nichts und niemanden Angst und Scheu hatten. Schusssicher, absolut reitfest, stabil. Und die spannten diese Bauern, die züchteten sie, und spannten sie für ihre Wagen. Das Besondere bei diesen Pferden, die konnten nicht langsam gehen. Wenn man mal mit der Peitsche geschnipst hat, dann ging die wilde Post ab. Und ich habe das oft in meinem Leben so erlebt. So geht es bei mir oft ab. Also nichts mit Milde, Linde oder Sanftmut. Nun, was heißt das? Milde, wenn Paulus hier von der Milde und dem Sanftmut spricht. Er meint damit das Gegenteil, also muss ich es für mich definieren, von Wut und Zorn. Ja? Das Gegenteil von Wut und Zorn, dem man sich verwehren muss, dem man sich beherrschen, zurückschneiden muss, dem man im zerstörerischen Umgang einfach beherrschen lernen muss und auch mal in der Kritik die Kritik ertragen muss, wenn andere einen was sagen. Und milde zu reagieren. Einmal die Luft anhalten. Und auf Jesus schauen. Sagen, Herr, was willst du mir jetzt mit dem und dieser und der Situation sagen? Und lernen, positiv aufbauend zu wirken. Und im Gespräch dann jemanden sanftmütig und milde zu begegnen, obwohl der den größten Schrott gebaut hat, den man sich vielleicht vorstellen kann. Und für ihn, mit ihm auch die Perspektive für die Zukunft zu gewinnen und zu sagen, schau mal, das kann eine Lösung aus der ganzen Misere werden und sein. Ich habe genug Erfahrung mit Schrott. Ich weiß, wie man den verarbeiten kann, ja. Also, so kann die Milde und die Sanftmut wie ein sanfter Regen auf ganz trockenen Ländern werden und furchtbaren Katastrophenfeldern in meinem wie auch in dem Leben anderer Menschen, die mir begegnen. Nicht der heftige Hagelschauer und das Donnergewitter, wisst ihr, da gehe ich gerne raus. Wenn es stürmt und richtig knallt, da bin ich gerne draußen. So ist mein Temperament. Nein, da muss ich mir sagen, der milde Landregen, der das Land bedeckt und benetzt und Frucht bringt, in die Länge, in der Zeit. Nicht der Schagelhauer, der alles zerteppert, sondern der milde Landregen, der das Land fruchtbar werden lässt und wo man sich dann auch mal zurücklehnen kann in Geduld, so wie es unser Text sagt, und warten. Das ist jetzt ein Kleidungsstück mit der Geduld, die Paulus uns hier auflistet, die nicht ganz so einfach zu verstehen ist oder anzunehmen ist. Auch eine Sache, die ich einfach gerne, wenn ich aus der Tür hinausgehe, am Kleiderhaken hinhänge, sage, du bleibst mal heute zu Hause, du bist ein Kittel, der mir heute nicht passt. Heute gehe ich in die Welt und wo ist der nächste Baum, den ich ausreißen kann? Und dieser Autofahrer von mir, der steht mir jetzt einfach im Weg. Und ich habe eine super Huppe. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich mir manchmal vorstelle. Ja? Ich stelle mir manchmal so ein dreifaches Horn oben auf meinem Auto vor, wie es die LKW-Fahrer in Amerika natürlich haben, wo man mal richtig machen kann. Und der vorne mal wirklich aufwacht, dieser schlafende, ja, der ist ja gerade mal nicht mal wach geworden wahrscheinlich und setzt sich ans Steuer und hält die Welt auf, also in erster Stelle natürlich mich, um hier große Dinge zu vollbringen. Also ihr seht, auch ein Kleidungsstück, und ich predige nicht euch, ich predige mir selbst, dass ich mir anlegen muss. Dass ich mir anlegen muss, wenn ich morgens aus dem Bett steige oder aus dem Bad komme und meinen Kleiderschrank aufmache und das auch als Mantel mal mitgenommen werden muss, wenn es unten an der Garderobe hängt und ich zur Tür hinausgehe. Jesus erzählt nicht ohne Grund vieles zu diesem Thema. Die Geduld, die der Bauer braucht, wenn er die Saat ausbringt. Und warten muss, dass es Frucht bringt. Ja, das ist die Geduld, die darunter verstanden wird, die wir mitbringen müssen. Ja, auch wenn es schwer fällt, zu warten, besonders jetzt für mich zum Beispiel als Vater, wird euch vielleicht ähnlich gehen, zu sehen, wie die Saat, die ich jetzt so viele Jahre in das Leben meiner Kinder lege und wo ich jetzt nichts mehr tun kann, wo sie nicht mehr empfänglich sind für meinen Einfluss und meine Saat, die ich ausbringen will, und meine guten Worte und Ratschläge und Beiträge und Hinweise und meine Internetlinks, die ich leidenschaftlich versende. Du, das ist ein toller Tipp für einen neuen Job, oder hier geht's da mit Gaben und so, da kannst du deine Gaben fürs Leben rausfinden. Du musst doch eine Idee haben, was du werden willst. Nein, ist nicht mehr. Wir haben Kinder im Alter von 18 bis 25, und die, wenn es freundlich geht, dann drehen die sich nur mal kurz zur Seite, und am Augenwinkel erkenne ich dann, dass sie selbst die Augen verdrehen. Ich brauche Geduld. Und so wie sie mit mir Geduld hatten über 10, 15, 20 Jahre, Mann, Herr, ich weiß es nicht, es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht auch so viele Jahre warten muss. Jetzt bis Saat aufgeht in ihrem Leben. Geduld. Ein Kleidungsstück, ein Hemd, ein Kittel, den wir unbedingt brauchen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, so wie er es hier sagt. Das ist das, wie ihr angezogen sein sollt, wenn ihr ihm nachfolgt. Ja. Ich möchte euch in das Zentrum dieses Textes ein bisschen mit hineinnehmen. Wir lesen im Vers 13, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Wenn einer dem anderen was vorzuwerfen hat, Klage anbringt, ein Tadel loswerden will, du, das gefällt mir gar nicht an dir. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt einander. Und dies ist eins der ganz großen Merkmale von Gemeinschaften, wie ihr sie hier habt und wie wir sie zu Hause haben. Die Vergebung. Wisst ihr, das ist auch einer der Punkte, auf den die Muslime besonders ansprechen, weil sie aus Welten kommen, Gedanken, Welten, Umwelten, Staatswelten, in der es keine Vergebung gibt. Und wenn, dann äußerst kompliziert. Ihr müsst euch vorstellen, Länder, in denen bis vor kurzem es straffrei war, einen Sühnemord zu begehen. Weil irgendjemand, meistens junge Frauen, ein schweres Verbrechen begangen haben. Sie haben nämlich Schande über die Familie gebracht. Das ist das schwerste Verbrechen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Ehre der Familie verletzt. Und dann muss, und er wird ausgewählt, der Bruder, der Cousin hingehen, und bis in Ländern, ich sage da jetzt keine Namen, bis für, da ist der Revolver beim Friseur, und die Frau dieses Mädchen, unschuldig wie sie ist, nichts ahnend, wird in aller Öffentlichkeit erschossen. Vom eigenen Verwandten, vom eigenen liebenden Bruder oder Cousin. Ich will euch das nur mal als Beispiel vor Augen malen, was es heißt, wenn wir keine Vergebung haben. Und ich kenne Situationen, auch in meinem eigenen Leben, wo man das bildlich praktiziert. Nicht so wie die da, real, so weit weg von uns, nee, sondern wo ich vielleicht auch mal einen Bruder schon erschossen habe und für tot erklärt und für bereinigt, indem ich ihn vielleicht einfach nur links liegen gelassen habe. Du bist für mich eigentlich kein Gesprächspartner mehr. Wisst ihr, das sind die Dinge, die wir so mitschleppen, mit reinnehmen in unser christliches Leben, auch in unsere Vergangenheit. Und Paulus mahnt uns hier eindringlichst. Er sagt, vergebt, so wie euch vergeben ist. Und wem von uns klingelt da nicht die Glocken? Und wir hören auch dieses Gebet Jesu, ja? Das Vaterunser, das der eine oder andere von uns vielleicht noch von Kindesbeinen in der Schule mitgekriegt hat. Ja? Herr, vergib uns. Aber so wie wir anderen vergeben. Und an manchen anderen Stellen, wo Paulus und andere Schreiber des Neuen Testaments ausführen, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Geschwister, Männer und Frauen Jesu, vergebt. Seid barmherzig, nachgiebig, vergebt denen, die euch Böses tun. Und das sind nicht wenige und es werden auch immer mehr, die euch für Jesus-Freaks und Spinner erklären und überhaupt nicht kapieren wollen, was es heißt, ja, diese gewaltige Botschaft aus der anderen Welt in unsere Welt hinein, der wir aber wirklich eifrig nachfolgen wollen, indem wir uns entsprechend anziehen und entsprechend handeln. Vergebt. Und das ist auch der nächste Predigtpunkt gewesen, wenn du gerade mal durchschaltest. Ja? Wer steckt eigentlich in dem Anzug drin? Wer steckt hinter diesem tollen Dressing da? Also nicht das Salatblatt oder die Gurke, nee, sondern das Mädel, das sich da so toll hergerichtet hat. Wir kommen hier mit dieser Herzenshaltung des Vergebens zu dem, was eigentlich im Kern hinter der Kleidung stecken soll. Ja? Wer steckt in dem Anzug, in dem Kleid, in dieser wunderschönen Kleidung? Wer hat sich da schon so schön herausgeputzt? Der mit der Grundhaltung Vergebensbereitschaft. Vergebt. Lass los. Lass los. Wir hörten es vorhin in diesem prophetischen Wort. Lass los. Vergeb. Nichts schöner als das. Und völlig bedingungsfrei, nicht, dass sich irgendjemand entschuldigen müsste. Nein, steht da nicht. Steht nicht da. Vergeb, wenn man dich um Entschuldigung und Vergebung bittet. Nein. Sag, vergeb frei. So wie dir frei vergeben ist. Ohne Kosten. Ohne Vorbedingung. Vergeb. Lasst uns mal in den nächsten Punkt gucken. Die Frage, wer kann sowas, überfällt mich dann auf jeden Fall immer. Ich bin so ein kritischer Typ. Der da vorne hat gut reden, tolle Botschaft und die Realität meines Lebens. Wie kann das gehen? Wisst ihr, wir müssen, glaube ich, nochmal ganz zum Anfang unseres Textes zurück, ohne dass ich jetzt die Predigt wieder von vorne halten will, aber wisst ihr, was da steht? Der Paulus sagt an in seiner Begeisterung, hey, zieht euch richtig an, aber, okay. Er scheint in dem Text fast zu sagen, jetzt muss ich erst nochmal einen Schritt, okay, also zieht euch richtig an, aber ihr müsst auch wissen, wer ihr eigentlich seid. Ist doch klar, ne? Und in dieser römischen Welt, Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie die Leute angezogen waren. Das traditionelle Kleid war die Toga. Ein einfaches, riesengroßes T-Shirt, das bis über die Knie ging, meistens. Echt. Und dann mit dem Gürtel zusammengebunden wurde. Gürtel, ganz wichtig. Mir rutscht immer die Hose ohne Gürtel. Hose ohne Gürtel geht nicht. Toga ohne Gürtel geht auch nicht. Und der römische Bürger hatte dann entsprechend Bänder, Streifen hier seitlich eingewirkt. Die Breite dieser Streifen war maßgeblich dafür, welche Stellung er hatte. Ja? Und über diese Toga, und das seht ihr dann bei den Büsten und wunderschönen Bildern immer wieder aus der römischen Zeit, dann tragen die diese Tunika. Ja? Dieses tolle, bandähnliche Gewand, das man um den Körper ganz kunstvoll und klar vorgeschrieben, wie es zu binden war, sich so um den Körper gewickelt hat. Und dann entsteht diese legere Haltung des römischen Bürgers, so, ja, wo man dann eben hier über die Schulter da, die Schulter frei und dann hier so über den Arm, so dieses legere. Ne? Und so müsst ihr euch das auch ein bisschen vorstellen, dass er hier spricht Paulus hinein, ihr müsst wissen, wer er sei. Diese Kleidung galt den römischen Bürgern. Das waren die wenigsten Christen damals, muss man auch sagen. Viele von denen waren nämlich einfach nur Sklaven, wo es völlig egal war, wie sie rumliefen. Und besonders bei den weiblichen Sklaven war es natürlich besonders gern gesehen, wenn sie etwas knappere Kleidung trugen. Bei denen war es jetzt nicht so wichtig, aber Paulus sagt hier etwas ganz Zentrales. Bevor du dich anziehst, musst du wissen, wer du bist. Bevor du diese Sache anziehst, ist ganz entscheidend, dass du weißt, wer du bist. Und schaut euch das mal an, was er hier im Text, was er uns sagt. Und man muss sich mal fragen, als normal denkender Mensch, ist der eigentlich noch klar? Ja, ich bin römisch-katholisch groß geworden. Ja, ich weiß, was Heilige sind. Ich weiß, was die gemacht haben und ich musste schon im Kindergarten Heiligenbildchen zeichnen. Ja. Der Antonius und die Agnes und ich weiß nicht was alles und dann hörten wir diese tolle Geschichten. Und eins war klar, das sind die Heiligen und am Kirchenfenster und da auf den Sockeln an der Kirchensäule, das sind die Heiligen. Und ich bin keiner. Und jetzt sagt dieser Paulus, hallo, falsch, ihr seid Heilige. Ihr seid Auserwählte. Und ich bin jetzt nicht der Auserwählte von meinem Chef. Und ich bin jetzt nicht der Auserwählte von, ich weiß nicht wem, der zu mir kommt und sagt, könntest du mal, du kannst es gut. Paulus sagt hier etwas völlig Irrationales. Er sagt hier, dass der Herr des Universums, der Schöpfer dieser Welt, also ihr könnt euch habt euch eine Vorstellung von der Größe des Universums? Könnt ihr euch das vorstellen? Das Universum in seiner Größe mit diesen Planeten, die da um unsere Sonne eiern, aber von dieser Sonne gibt es noch, weiß nicht wie viel, 3 oder 4 andere? Und diese Lichtjahre, weißt du, das ist ja ist ein Entfernungsmesser, nur mal so am Rande, ne? Da geht es dann auch schon in die Millionen. Ich staune selbst, wenn ich's euch jetzt zeige. Paulus sagt, ihr seid, so wie ihr hier sitzt, manch einer von euch hat vielleicht ein Problem damit, aber ihr seid und ihr sollt werden, die Auserwählten, die Heiligen, von Herzen Geliebten dieses allmächtigen Schöpfers. Des Herrn von Schöpfung, von Materie, Zeit, Raum. Wie soll man sich da anziehen? Also jede vernünftige Frau, ja, die... Also da würde wahrscheinlich Panik im Haushalt losbrechen, wenn ihr jetzt eine Einladung zur Krönung der Queen in England oder so bekommen würdet. Ihr wüsstet nicht, wie ihr euch anziehen solltet und ihr müsstet euch erstmal schlau machen. Ja, ich, Für uns Männer relativ einfach, ne? wenn unser Bundeskanzler einlädt oder unsere Kanzlerin oder Präsident zu einem Dinner oder zu einem Empfang, da kurz einfache Sache. Für Frauen ist es dann schon schwieriger. Aber nur ist es jetzt nicht der Bundeskanzler und ist auch nicht die Kanzlerin und auch nicht unser Präsident oder der Präsident von Amerika oder Russland oder woher auch immer, sondern es ist der allmächtige Gott, der Herr von Raum und Zeit, der uns ausgewählt hat, dessen Botschafter wir sein sollen. Ich kann mir kaum eine größere Spannung vorstellen im Leben. Und es ist gut, wenn wir uns unsicher fühlen und fragen, wie verhalten wir uns? Wie treten wir auf? Wie ziehen wir uns da an, wenn der uns ruft? Nicht zu seinem großen Empfang am Ende der Tage, sondern zu der täglichen Begegnung mit ihm in den Straßen meines Alltags. Ihr, die Auserwählten des Herrn, die Geliebten, die Heiligen, die Geheilten, ihr dürft euch entsprechend kleiden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, bevor ihr euch anzieht, wer ihr eigentlich seid. Und ich möchte, weil ich auch so ein Kritiker bin, auch die unter euch mal ansprechen, die da vielleicht Probleme mit haben. Ja? Paulus spricht hier von einer neuen Form des Menschseins, ja? die mit der wir eigentlich in unserem Alltag, aus unserer menschlichen Erfahrung überhaupt nichts zu tun haben, zu der wir keinen Bezug finden, weil wir abhängig sind von dieser Botschaft aus der Ewigkeit, die uns anspricht. In dem Sinne, dass wir verlorene Menschen sind. Dass wir Menschen eigentlich reif für die Schrottpresse sind als gesamte Menschheit, schon viele hunderte von Jahren. Und wir beweisen es auch immer wieder im Lauf der Geschichte, dass unsere Menschheit eigentlich reif für die Schrottpresse ist. Ready for the basket, für die Mülltonne. Man könnte uns wegwerfen. Das wäre vielleicht besser. Und manche Philosophen denken auch so, was nützt es eigentlich noch mit diesen Typen? Mit diesen Verbrechern? Ja. Und keiner von uns kann sich daraus rausnehmen. Die Idee von dem Münchhausen, der sich aus dem Schlamm rauszieht am Zopf, funktioniert nicht. Und dem müssen wir uns stellen, dass es hier nur eine Möglichkeit gibt, nämlich die rettende Hand dieses liebenden Gottes, die er uns entgegenstreckt, in Jesus zu nehmen, zu ergreifen, um uns von ihm rausziehen zu lassen. Und wer von euch hier sitzt und diese rettende Hand noch nicht ergriffen hat, dem möchte ich herzlich einladen, das zu tun. Ergreif die Hand Gottes, die sich dir in Jesus als menschliche Hand entgegenstreckt. Ergreif sie, um aus deinem Sumpf herauszukommen. Und da braucht man nicht theoretisieren oder verallgemeinern, oder Ausflüchte suchen. Die Jesus ruft, sind herausgefordert, ganz persönlich, du als Hans, als Egon, als Elfriede, als Hilde, als Sonja, ich weiß nicht, wie ihr alle heißt, diese Hand ganz persönlich anzunehmen und dieses Vorrecht der Gnade von Gott ausgewählt zu sein, berufen zu sein, als Person, so wie du bist. So wie du geworden bist, egal wie du angezogen bist, wie viel Schminke du aufträgst oder wie schön du deine Haare färbst und machst, egal wie, so bist du aufgefordert, herausgerufen, diese Hand zu ergreifen. Nichts anderes braucht es zur Umkehr und zu dem neuen Leben, das Gott, der Herr, mit Jesus dir anbietet. Kommt auf uns zu. wenn ihr das Empfinden habt. Es braucht nur ein Gebet der Umkehr, der Hinwendung, ein einfaches Ja, Herr, ich will dir nachfolgen. Auch wenn du die Konsequenzen nicht weißt, völlig egal. Ich weiß, mein Erlebnis mit ihm war 4 Tage Evangelisation und ich habe so gekämpft mit mir, ja, in einem Zelt am Ufer des Mains, da in der Stadt Würzburg, wo ich anfänglich eigentlich nur hin bin, weil da so nette Mädchen da waren. Es kann dir alles passieren, lacht nicht, ja, Gott hat unglaubliche Wege. Da gab es noch andere Sachen, die mich tief angesprochen haben. Aber da müsste ich jetzt eine Stunde weiter predigen. Das will ich euch jetzt mal bei dem schönen Wetter ersparen. Aber wisst ihr was? Meine innere Zerrissenheit ging so, dass ich am letzten Abend das Zelt verlassen hatte, ohne der Aufforderung zu folgen. Mit der inneren Einstellung, du Prediger da vorne, du kannst mir Sachen erzählen, was du willst, aber Gott muss ich mir selbst offenbaren und zeigen. Ich bekehre mich nicht, weil du es willst. Bäh! Und so bin ich mit der Haltung aus dem Zelt hinausgestampft und ich bin nicht weit gekommen, bin schwer ins Grübeln gefallen und die Frage tat sich auf, hast du jetzt die Chance deines Lebens verpasst? Ich war damals ein junger Mann mit 18 Jahren. Also die können auch denken, ihr Väter von jungen Männern, es ist gut, dass wir uns besinnen in unserer Jugend. Ja, diese jungen Männer denken auch, obwohl es nicht so offensichtlich ist. Ich bin dann weggegangen, ich kam nicht weit, ich stand auf dieser Mainbrücke und habe angefangen zu beten. Herr, wie ich noch nie gebetet habe, Herr, zeig mir, dass du wirklich bist und was du von mir willst. Und das war der Moment der Umkehr meines Lebens, weil Jesus kam. Es ist kein Hirngespinst, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden ist und dass er unter uns als sich unsichtbarer Gott lebt. Es ist kein Hirngespinst. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Dieser Mann kam, stellte sich neben mich. Ich sah ihn nicht, ich hörte ihn sprechen. Die einfachen Worte, die er immer spricht. Er nannte meinen Namen und sagte, willst du mir nachfolgen? Und da gab es kein Halten mehr. Da war nichts mehr da, außer dieser einfachen Frage und die Liebe, die ich empfand, die er für mich hat und die ich ihm zurückgeben möchte und wollte. Und ich konnte mit vollem Herzen sagen, ja. Und so ist das, wisst ihr, wenn ich euch jetzt dieses Persönliche erzähle, bei euch ist es ganz anders und wird es auch ganz anders sein, weil ihr anders seid wie ich. Und Jesus ist für euch auch ganz anders. Er bleibt derselbe, aber er ist in eurer Situation der ganz andere. Und wenn hier jetzt jemand sitzt, der noch diesen Zweifel hegt, sprich dieses einfache Gebet. Und Gott wird sich dir zuwenden. Sprich dieses einfache Gebet, diese einfachen Worte. Herr, Gott, zeig mir die Wahrheit für mein Leben und was ich tun soll. Sprich dieses einfache Gebet, hab den Mut und lass ihn zu dir sprechen. So wie diese Worte zu uns sprechen. Und dann wird nicht nur die Liebe dein Band und dein ganzes Gewand werden, so wie die Tunika, die Toga des Römers bekleidet hat als ganzes Band. Und manchmal, je nach Stellung, waren die sogar schön rot. Sondern der Friede Gottes wird auch in dein Leben hineinkommen. Ein Friede, wie du ihn nie im Leben erlebt hast. Der wird dein Leben beruhigen, neu ausrichten, ja, neu ordnen. Und dir die Grundlage für ein Leben für Jesus geben, für Gott selbst. Und dazu möchte ich dir Mut machen. Amen.